Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir sind mit dem Taxi auf dem Weg nach Whitefield. Es ist Anfang Februar 2012. Whitefield, ja, wie gern sind wir früher nach Whitefield, nach Brindavan in Swamis Ashram gefahren. Es war dort immer ca. 5 Grad kühler, darum durften wir auch etwas länger schlafen. Der Darshan begann später. Und nachdem es in Prashanti schon riesig groß und voll geworden war, war Swamis physische Präsenz in Brindavan immer noch sehr viel näher. Aber auch dort hat sich viel verändert. Die Lastwagen, die früher am Ashram vorbeidonnerten, fahren jetzt über eine Hochstraße. Und auch das gesamte Umfeld ist kaum wieder zu erkennen. Es scheint, als hätte Bangalore seine Großstadtarme bis dahin ausgestreckt. In den letzten Jahren ist Swami ja nur noch sehr selten nach Brindavan gefahren. Und wir möchten gern wissen, ob sich dort eigentlich im Ashram noch ein spirituelles Leben abspielt. Und wenn ja, wie das aussieht. Darum wollen wir Mira und Konstanz Kiffmeier in Whitefield besuchen, die uns sicherlich einiges darüber berichten können. Wir sind gespannt. Liebe Mira, lieber Konstanz, wir sitzen jetzt hier in eurer Whitefield-Wohnung. Ihr seid jetzt seit wie vielen Jahren hier?
Ganz fest wohnen wir hier jetzt seit 3 Jahren.
Nun ist ja Swami schon auch ganz lange nicht mehr hier gewesen. Wie ist das eigentlich mit dem Ashram? Findet hier überhaupt noch was statt?
Ja, also besonders nachdem Swami seinen Körper verlassen hat, sind die Aktivitäten, haben die sehr zugenommen hier.
Erzähl.
Also immer schon hatten wir einmal in der Woche am Sonntag 1,5 Stunden Bhajans von 9 bis 10:30. Ne? Das ist schon seit Jahren. Das ist jetzt ergänzt worden dadurch, dass einmal im Monat dieser Bhajan nicht nur 1,5 Stunden, sondern 7 Stunden dauert. Also ein kleiner Akanda-Bhajan nennen sie das hier. Und ein anderer Sonntag, jeden Monat einmal, ist dafür reserviert, dass dann zusätzlich nachmittags von 4 bis 6:30 ein bekannter Sprecher aus der Sai-Bewegung hier in Indien eingeladen wird und so eine Stunde lang erzählt er über seine Erfahrungen oder worüber er immer erzählen will, verbunden mit einem 2 Stunden Bhajan, nachmittags nochmal extra dann. Das geht dann also 2,5 Stunden ungefähr. Und dann gibt es Konzerte auch dabei. Dann haben die also aus dem Musical College in Puttaparthi manchmal so kleine Gruppen, 4, 5 Leute, die da klassische indische spirituelle Musik dann spielen. Ne? So. Und hinterher werden die immer beschenkt, sowohl die Redner als auch solche Künstler, wenn die kommen. Wird also alles ganz, ganz liebevoll gemacht. Und das ist gut besucht. Ne? Da kommen also relativ viele Leute. Also ich schätze mal, also für hiesige Verhältnisse, nicht für Puttaparthi natürlich. Hier kommen vielleicht so 200-300 Leute dann nachmittags dann nochmal extra am Sonntag. Und morgens sind es auch immer so 200, 250 Leute, schätze ich mal, alle zusammen. Also das ist das. Und dann gibt es eine Serie, wo an einem Sonntag dann immer ein Film vorgeführt wird. Da haben die also eine extra Filmserie gemacht, die nur für Gruppen gemacht ist, die Babas Lehre verbreiten wollen. Da gibt es, weiß ich nicht, 30 Episoden bisher und so. ganz professionell gemacht von wirklichen Filmprofis. Da gibt es dann also einen Sprecher, so einen Studenten, also verschiedene, die das machen, die dann da so durchführen und Swamis Lehre genau erklären. Und das wird dann mit Filmepisoden unterlegt. Und da gibt es also aus der ganzen Vergangenheit der Erde bis hin zu aus allen Ländern Filme. Und also wirklich, also sehr, sehr gut gemacht. Und das machen sie dann im Anschluss an den morgendlichen Bachstand nach 10:30, eine halbe Stunde. Ne? Das ist nicht jeden Sonntag, aber das haben sie eine Zeit lang jeden Sonntag auch gemacht. Und bei dem Akanda-Bachan, diesem siebenstündigen, das war jetzt gerade am Sonntag gewesen, da zeigen sie dann alte Filme von Swami, ja, alt, wie er Darshan gegeben hat, was ich in den 60er Jahren, wo er noch ganz jung war und so. Und da ist natürlich kein Ton extra, weil wir die ganze Zeit singen, da kann man ja jetzt keine Sprecher da gleichzeitig haben, sondern dann sieht man nur die Bilder, wie Swami Darshan gibt oder mein Kodakanal Darshan von irgendwann früher und so. Und das begleitet dann 7 Stunden lang. Begleitet das, da kann man da gleichzeitig Swami auf der Leinwand sehen. Eine große Leinwand, weiß ich nicht, so 4x5 Meter oder irgendwie sowas. Ja, und dann gibt es noch ein dritter. Also sie wollen jedenfalls, also 3 Sonntage sind schon mit solchen extra Veranstaltungen gefüllt. Und einen 4. wollen sie noch füllen, haben sie vor, demnächst, mit Balvikas Schauspielaufführungen. Dramas nennen sie das ja hier, ne? Da müssen sie nur noch vorbereiten, dass sie genügend Balvikas-Gruppen in Bangalore aktivieren, die dann alle ein Stück einspielen, sodass jeden Monat ein Stück aufgeführt werden kann an dem 4. Sonntag, der bisher noch unbelegt ist. Ne? Also das sind so einige Aktivitäten. Auch was hier auch noch geschieht, ist, die großen Feste werden hier auch alle gefeiert. Ne? Also so wie Weihnachten und Buddha Purnima und Shivaratri und so weiter. Und dann ist in der Woche eine extra Bhajan und oft morgens noch Puja und Narayana Seva gibt es hier auch ab und zu, nicht? So Armenspeisung und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge. Ich habe wahrscheinlich jetzt gar nicht alles so drauf, was hier so geschieht. Die Shops sind weiterhin offen, da gibt es also den allgemeinen, den auch die Studenten brauchen, wo man so Krimskrams und so kaufen kann. Und der Buchladen läuft weiter, der ist jeden Tag geöffnet. Nee, also das läuft hier alles ganz munter weiter.
Morgen wird in der Halle, wir nennen es den Tempel, wird Bhajan übertragen. Erst Veda aus Puttaparthi.
Jeden Morgen?
Jeden Morgen. Es ist seit einem Monat ungefähr und dann wird Arati gemacht und man kann sich also da in die Halle setzen und genießen.
Sehr toll, ja.
Und nachmittags übrigens auch, also von 8 bis 9:30 morgens und nachmittags von 4 bis 6, glaube ich, ne, wird das aus Puttaparthi übertragen, live übertragen, jeden Tag jetzt. Das ist auch ganz toll. Ich war heute Morgen da. Ich habe dann also Bhajan mitgesungen und mit Puttaparthi, ja, von 9 bis 9:30.
Die Jungs werden mit ihrer Technik immer besser hier, ne?
Ja. Also, und immer neue Initiativen, die werden jetzt so richtig kreativ und denen macht das so richtig Spaß. Ja.
मुझे शांति दो भगवान। साथ रहो साईनाथ है
मेरे जीवन में साथ रहो साईनाथ
है मेरे जीवन में साथ रहो साईनाथ है मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम
साईं मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम
मेरे साईं मेरे बाबा मेरे प्राणनाथ राम मेरे साई राम।
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen Sai Baba gehört hast?
Ich kann mich daran erinnern, das muss, Moment, in den frühen 80er Jahren gewesen sein. Wir waren damals in der TM-Gesellschaft engagiert, also Gesellschaft für transzendentale Meditation. Und da hat ein Bekannter mir ein Tape geschenkt mit den 108 Namen Gottes und hat dazu gesagt, das sind die 108 Namen von Sai Baba und der ist was ganz Besonderes, das ist ein Avatar. Ich habe damals überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Aber die 108 Namen fand ich wunderschön.
Aber du warst ja spirituell schon interessiert, sonst hättest du ja nicht TM gemacht, ne?
Genau, wir waren also schon auf dem spirituellen Wege.
Ja, du hast also die Kassette gehört und dann?
Und dann nicht mehr gehört. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis wir mal wieder von Sai Baba gehört haben.
Und wie, in welcher Form?
Das überlasse ich Konstanz, das zu erzählen.
Okay, Konstanz.
Weil das kam durch ihn.
Ich habe zwei Sachen, fallen mir da ein. Das erste Mal, wo ich das so richtig bewusst gehört habe, wir waren da im Buchladen. Da war so ein alternativer Buchladen in Rottweil. Und eine Freundin von uns führte den. Und da kam eines Tages ein junger Mann hin und erzählte, dass er einen Hirntumor gehabt hätte. Und dann war er bei Sai Baba gewesen und dann war der Hirntumor weg. Da habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Und später hörte ich dann, dass der Tumor irgendwann wiedergekommen ist, weil er nicht getan hat, was Sai Baba ihm geraten hatte, regelmäßig meditieren oder so. Und dann hat Sai Baba, ich glaube, sogar noch ein zweites Mal wurde das noch ihn denn noch entfernt. So, das war, glaube ich, vielleicht 83 oder irgendwie sowas.
Und was hast du da gedacht? Also der geht zu Sai Baba, der Gehirntumor ist weg.
Ja, ich hatte damals schon einen TM-Lehrer-Ausbildungskurs hinter mir, kannte mich so ein bisschen aus so und dachte, ja, das können so Heilige. Ne? Da wusste ich noch nicht, dass es ein Avatar war, aber ein Heilige, das geht schon. Ne? Und gedacht, oh toll, interessant, aber habe mich nicht weiter darum gekümmert, um diesen Sai Baba. Ich weiß halt, es gibt ganz viele Yogis und Heilige und so weiter und fand das aber ganz interessant. So, und dann haben wir also lange Zeit uns da nicht mit beschäftigt, bis 1984 muss es gewesen sein, als ich als TM-Lehrer so ein Zentrum leitete, da in Meditationszentrum in Rottweil. Da kam einer meiner Langzeitmeditierenden, der schon lange vor meiner Zeit schon mit TM begonnen hatte, und brachte einen Artikel aus der Esotera mit. Und der war überschrieben, ist dieser Mann ein Gott oder ist dieser Mensch ein Gott? So, ist dieser Mann ein Gott, ja. Es waren also 7 Seiten, hatte er rausgerissen und dann sagte er, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Liest du das doch mal und sag mir mal, was du dazu meinst. Habe ich mir das genau durchgelesen und da waren also viele Fotos und so und dann auch beschrieben, dass er so Materialisationen und andere Wunder macht und dass die Pandits in Indien ihn anerkennen und so weiter. Und dann habe ich also 3 Tage lang bei mir so überlegt, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals schon die Autobiografie von Jesus gelesen, die heißt das große Evangelium Johannes, wo Jesus erzählt, das ist im 19. Jahrhundert gechannelt sozusagen von einem Jakob Lorber, wo Gott erzählt, wie er als Jesus auf der Erde war, also ja, und als Jesus alles möglich gemacht hat, und es war ganz klar, Jehova oder Gott selber war das in der Form von Jesus. Also ein Avatar, wie der sich äußert, das kannte ich aus diesen Büchern. Das sind also 10 dicke Bücher, ne, die ich alle verschlungen hatte. Also habe ich gedacht, ist das jetzt auch so einer oder ist das ein Betrüger? 2 Möglichkeiten gibt es nur, weil er sagt ja offenbar selber, dass er Gott in Person ist. Das wird ja nicht nur ihm nachgesagt. Wenn er das selber sagt, dann kann das nur entweder stimmen oder er lügt. Ne? Also habe ich überlegt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er lügt, ne? Dass es ein Betrüger ist. Da habe ich gedacht, er macht das jetzt schon 50 Jahre, ohne seine Kräfte zu verlieren, ne? Und immer mehr Anhänger. Das kann nicht sein, ne? Das glaube ich nicht. Das muss ein echter sein. Ne? Ja? Weil ich dachte, ein Yogi, der seine Kräfte missbraucht, indem er die Leute irreführt, verliert die Kräfte, weil er die Unwahrheit sagt und damit in Streit mit sich selber kommt. Das war mir logisch. Ne? Also habe ich gedacht, wenn er die Kräfte immer noch hat und immer noch mehr Anhänger kriegt, und Jesus hatte in diesem anderen Buch ganz klar gesagt, die 3 Zeichen eines Avatars. Ne? Einmal die Liebe, die magnetische, anziehende Liebe, die immer mehr Leute zu ihm zieht. Das war offenbar bei diesem Sai Baba, der ja für mich jetzt ganz neu war, der Fall, ne? Nach dem, was im Artikel stand. Das zweite, die Macht, dass er wirklich, was er will, immer machen kann und manifestieren kann. Das war offenbar auch hier der Fall. Und das dritte ist das Wissen, dass er allwissend ist. Und in diesem Fall war das anerkannt durch die vedischen Gelehrten Indiens. Das konnte ich dem Artikel entnehmen. Also er erfüllte offenbar diese 3 Kriterien, die ich kannte für einen Avatar. Und dann habe ich gesagt, nach 3 Tagen hier überlegen, das muss stimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Betrüger ist. Und dann habe ich Mira das erzählt und auch mit der Begründung. Hat die sich das kurz angehört und gesagt, ja, das klingt überzeugend. Und seitdem waren wir 100% überzeugt, dass Sai Baba ein Avatar ist, also Gott in Person. So ging es bei uns los.
Und dann hast du gesagt, da fahren wir mal hin, gucken uns den an?
Nicht direkt auf der Stelle, aber nach ein paar Jahren zog Indien dann. Allerdings waren wir da immer noch in der TM-Bewegung und der Leiter, der diese Bewegung ins Leben gerufen hat, Maharishi Mahesh Yogi, er war in Indien und ich hätte den gern mal besucht. Und irgendwie kamen wir dazu, also eine Indienreise zu planen, und ich habe meine Gedanken so mit Konstanz geteilt und er sagte, ja, aber wenn wir nach Indien fahren, dann müssen wir aber den Sai Baba besuchen. Gut, dann haben wir also geplant, vielleicht so 3 Wochen hatten wir Urlaub, den größten Teil davon im Norden bei Delhi bei dem Maharishi zu verbringen und einen Kurztrip nach dem Süden zu machen und uns diesen Sai Baba mal anzugucken. Ja, was dabei rauskam, war dann, dass wir fast 3 Wochen in Puttaparthi waren und noch 2 Tage in Delhi zum Abschluss. Wenn man da erstmal gelandet ist, kommt man so schnell nicht wieder weg. Ne?
Ja, wie war das? Mit einmal kommt die orangene Gestalt. Was ist in dir passiert?
Also erstmal, bevor diese Gestalt kam, sind wir durch Indien gefahren. Wir sind also damals in Bombay gelandet und sind dann mit dem Bus nach Bangalore und von Bangalore nach Puttaparthi. Das war also Januar 89. Da war die Reise noch sehr viel beschwerlicher und langwieriger.
Wie viele Stunden von Bombay nach Bangalore ungefähr?
24 Stunden im Bus, ja.
Durchgehend ohne Zwischen...
Ja, mit Zwischenstopps, man kriegte schon was zu essen hin und wieder.
Aber ich meine nicht irgendwie ein Hotel oder so.
Nein, nein. In Bombay gelandet, einen Tag gewartet, abends fuhr der Bus los und das war gerade zu Neujahr. Also in der Nacht, mitten in der Nacht bin ich aufgewacht. Wir waren irgendwo und die Leute draußen schrien, Happy New Year, Happy New Year. Und ja, wir fuhren Swami entgegen. Und als ich dann bei Tag diese Landschaft sah, auch von Bangalore nach Puttaparthi, also ich fühlte mich so zu Hause. Ich wollte dann nicht wieder weg. Ja, und dann in Puttaparthi im Ashram damals haben wir uns angestellt zum Einchecken, um da ein Zimmer zu bekommen. Und in der Schlange stand gerade zufällig eine alte Freundin aus Hamburg, die wir lange nicht gesehen hatten. Und von der wir auch nicht wussten, dass sie eine Beziehung zu dem Sai Baba hatte. Und die hat uns dann da gleich eingeführt und gezeigt, wann Darshan ist und so weiter. Und,
kannst du dich eigentlich noch an den ersten Darshan erinnern?
An die ersten Darshans kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber Konstanz vielleicht?
Also ich kann mal vorwegschicken, dass also als ich die ersten Bilder von ihm sah, schon in der Esotera, dass ich dachte, also Gott hätte ich mir eigentlich schöner vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich so feingliedriger, so im Gesicht, weißt du, manchmal so feine Engelsgesichter oder so, ne? Das, ja, so was Schmales, Längliches und ganz fein und so. Und irgendwie hier so ein bisschen pausbäckig, kam er zumindest mir so vor, ne? Das ist er ja nicht wirklich, aber also. Das war aber dann so der erste Darshan. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, aber die Ausstrahlung war dann schon stark. Ne? Also da habe ich dann gespürt, ah ja, da merkt man es dann von der Ausstrahlung her. Nicht so das Äußere fand ich jetzt nicht so, das hat mich nicht so begeistert, sage ich mal. Aber so die Ausstrahlung, als er dann so vorbeikam, das schon. Und diese ersten 3 Wochen haben zumindest auch bewirkt, dass wir gesagt haben, also von jetzt ab jeden Urlaub hier verbringen. Ne? Und ab da sind wir dann 2 bis 3 Mal im Jahr, wann immer wir Zeit hatten, sind wir dann nach Puttaparthi gefahren, so ein paar Jahre lang und haben dann, warte mal, wie war denn das? 90 schon, ne? 90 haben wir dann auch eine Auszeit vom einem halben Jahr genommen. Da habe ich also meine Stelle in Holland gekündigt, am Ayurveda-Zentrum dort. Und dann sind wir ein halbes Jahr nach Indien gegangen. Also ich war dann auch ohne Stelle, war den größten Teil dort bei Swami und dann noch eine kleine Südindien-Reise gemacht, auch in Amajis Ashram, den waren wir auch ein paar Tage und so und dann schnell wieder zurück. Also das war dann so der Ausgangspunkt, dass wir dann nachher irgendwann gesagt haben, also warum sollen wir eigentlich nicht ganz dahin? Ne? Das gab es verschiedene Umstände, die das noch unterstützten, aber irgendwann 94 war das, da war das in Kodaikanal, waren wir vorher auf Sri Lanka gewesen, in so einem Ayurveda-Zentrum und sagten, oh, dann machen wir gleich einen Abstecher wieder nach Indien und da war, das waren wir gerade nach Kodaikanal gegangen und eines Nachts werde ich da wach und denke, was machen wir in unserer Lebenssituation, weil eine Stelle war da aufgegeben in Deutschland, ich war in so einem Zwischenzustand und dann dachte ich, warum eigentlich nicht ganz hier hinziehen? Das fühlte sich gut an. Eine Stunde lang dachte ich so, ging das so, alle Gedanken so durch den Kopf, alles, was das für Konsequenzen hat und so. Und am nächsten Tag dachte ich, also jetzt erzähl das mal nicht gleich deiner Frau, denn das muss erst noch ein klein bisschen sacken, das ist doch neu. Ne? Und abends im Bett kam irgendwie die Rede drauf, sie sprach irgendwie das Thema so an auf irgendeine Weise. Und ich erzähle ihr von dieser Idee und sie macht also einen Hopser so hoch und sagt, hurra, das ist ja überhaupt super. Da warte ich schon lange drauf, dass du auf diese Idee kommst, so ungefähr. Und das machen wir, ne? Ja, und dann dachte ich, ja, wenn du das auch so begeistert bist, dann machen wir das einfach. Und dann willst du das erzählen mit dem Brief? Das darfst du jetzt erzählen, wie es weitergeht. Und auch wie du es erfahren hast. Das war jetzt erstmal meine Version. Ja?
Du hast dich offensichtlich nicht getraut, ihm zu sagen, komm, lass uns nach Indien gehen, sondern du hast gewartet, bis er damit kommt.
Nein, ich hatte da vorher schon einen Impuls gesetzt, ein paar Wochen vorher, als wir in Sri Lanka waren und ich eines Morgens das Gefühl hatte, in solcher Gegend könnte ich immer wohnen. Ich könnte Deutschland für ganz verlassen und habe das auch mit Konsens geteilt. Und der sagte dann ja, aber wenn, dann nicht nach Sri Lanka, sondern zu Sai Baba. Ne?
Sag mal, wie alt wart ihr da ungefähr damals?
Anfang 40. Mhm. Ja, 44, 45, sowas. Mhm. Mir ist noch was eingefallen zu meinem ersten Darshan. Und zwar nachdem Swami seine Runde gemacht hatte und wieder im Mandir verschwunden war, kam für den Rest des Tages in mir nur noch der Satz hoch, meine Augen haben den Herrn gesehen, meine Augen haben den Herrn gesehen. Also das alte Bibelzitat. Und so, jetzt ist alles in Ordnung. Ja. Ja, und dann zu der Idee zum Umzug. Ich habe also am nächsten Morgen einen Brief geschrieben und habe geschrieben, Swami, wir würden gern ganz zu dir nach Indien ziehen und wenn du diese Idee gut heißt, dann nimm doch bitte diesen Brief in Empfang. Und er hat ihn mir aus der Hand gezogen. Ich bekam die erste Reihe im Darshan und er nahm ihn und sagte Yes dabei. Und damit war die Sache klar.
Naja, das eine ist der Gedanke, wir ziehen jetzt nach Indien und dann sagt er mit einem Mal ja. Kommt er nicht doch noch so ein kleiner, oh, was machen wir denn jetzt?
Es war so, der Tag war ein Feiertag, es war in Kodaikanal, Tamil Neujahr, der kleine Ashram da voll besetzt. Swami ging nach oben auf die Veranda, auf den Balkon und sein Podium war direkt über mir aufgebaut. Und ich saß also unten und habe fast eine Genickstarre gekriegt, weil ich ihn immer nur angestarrt habe. Und in meinem Kopf, während er seine Rede hielt, ging man nur ab, was machst du jetzt, Wohnung auflösen, wem gibst du dies, wem gibst du das? Also innerhalb von einer halben Stunde war alles verteilt und mir war klar, wie das laufen würde. Aber ein kleiner Haken war dann noch dabei, wir hatten nämlich einen wunderschönen Teppich, einen chinesischen, feinen Wollteppich, den hatten wir zur Hochzeit geschenkt bekommen. Und der war so schön, an dem hing ich, fürchterlich. Und wie sollte ich jetzt diesen Teppich mit nach Indien kriegen? Und ich hatte diesen Gedanken kaum gedacht. Da schaute ich nach unten und ich saß auf dem Teppich, auf dem Swami gerade vorher lang gelaufen war, auf seinem roten Läufer. Und mir war klar, ich sitze immer auf seinem Teppich, egal wie der aussieht. Und damit war der Teppich auch erledigt.
Hat den denn gekriegt?
Den hat unser damaliger Hauswirt gekriegt, der ihn auch sehr schön fand. Und von dem wir auch Jahre später noch erfahren haben, dass er ihn immer noch hat und schätzt.
Als Inge umzog, Inge von Oertzen, habe ich von Inge einen Teppich übernommen.
Die Teppiche haben es in sich.
Und eine Wollmütze und eine ganz dicke Strickjacke, die ich wohl jetzt in Deutschland brauchen werde, wo es so kalt ist. Ne? In all den Jahren hattet ihr sicherlich ja auch mal Interviews. Gibt es da irgendwie was, was nicht zu persönlich ist, vielleicht, was ihr teilen möchtet?
Ja, also ich hatte 3 Interviews und Mira hatte 5, weil ich einmal auch meine Brille nicht dabei hatte und nicht gesehen habe, dass wir ein Interview hatten.
Ach, du hast nicht gesehen, dass die anderen gewunken haben?
Nein, einmal, ja. Da hatte ich versucht, mal.
Ich habe auf der Veranda gestanden und habe mich in die Männerrichtung verbeugt und verneigt und gewinkt. Und Swami sagte dann: Don't stand there.
Hat er denn in dem Interview auch was gesagt, was Konstanz vielleicht nicht hören sollte?
Nein.
Okay, du hast die Brille nicht dabei gehabt.
Ja, die hatte ich. Die hatte ich extra weggelassen, weil ich mal versuchen wollte, ob ich auch ohne auskam. Ja, bei dem Außenaufenthalt.
Gerade an dem Tag dann.
Ja. Nein, den ganzen Aufenthalt dort. Ich hatte das einfach, das war mein Augentraining, sollte das sein. Hatte gelesen, dass die Brille die Augen nur verzärtelt und dass man vielleicht wieder gut sehen kann, wenn man da mal mit auffährt. Hat aber nicht geklappt.
Nee, du hast heute auch noch eine Brille auf.
Ja. Ja, also wie gesagt, 3 Interviews hatten wir. Das erste war noch während unserer holländischen Zeit, das muss 89 noch gewesen sein. Ich glaube, war das bei unserem
Dezember 89.
Das war beim zweiten Aufenthalt wahrscheinlich dann, ja. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, das muss beim ersten gewesen sein, dass wir so im Halbkreis vor Swamis Sessel saßen und er dann einen großen Diamanten manifestiert hat, wirklich einen riesengroßen, so 10 Zentimeter im Durchmesser und vielleicht 2-3 Zentimeter dick, ne, so, mit einem leuchtend gelb-goldenen Feuer innen drin, was sah man so, wenn man drauf guckte. Und dann kam er so an uns ran, ne, so mit dem, auf der flachen Hand hielt er den so, zeigte den einmal so rum, ne, so im Halbkreis, dass jeder ihn so von ganz nahem sehen konnte, also aus noch nicht mal einem halben Meter Entfernung. Dazu hat er dann gesagt, das ist ein Diamant, wie es ihn auf der Erde nicht gibt. Ne? Den gibt es nur im Himmel irgendwo. Und das ist ein Diamant. Yellow hat er gesagt?
Hello, sagt er. Hello, Diamond. Und wir sollten uns das gut merken. Oh, hello. Das hieß, er sagte damit, allow Diamant. Erlaub es dem Mind, dem Denken und Fühlen zu sterben. Leg das ab. Und er sagte dann, so ein Diamant kann auf der Erde nicht existieren. Und dann klatschte er so in die Hände und dann war er weg.
Und was denkt man in dem Moment?
Es ist alles ganz natürlich in dem Moment. Man sitzt da im Interview, man ist in einer ganz eigenen Atmosphäre. Ich denke, man ist in einer anderen Dimension. Er nimmt einen mit in eine andere Dimension. Für mich war es jedenfalls so, dass es alles ganz normal war.
Für dich auch?
Ja, also erstmal war noch interessant, also es wurde deutlich, dass dieser Diamant für den Geist steht, ne? Für unseren menschlichen Geist. Und nur wenn unser Geist so rein ist wie so ein Diamant, ne? Wie dieser Diamant, nur dann kann er sterben, nur dann kann er eins werden mit dem Göttlichen. Ne? Das steckt auch noch mit in diesem Bild drin. Also ich habe mitbekommen, so, dass so alle wohl dachten, als er den einmal rund gezeigt hatte und wieder bei sich hatte, wer kriegt den jetzt von uns? Ne? Also das war irgendwie so im Raum, so diese Frage. Ne? Weil häufig verschenkt er ja einen Ring oder eine Kette oder ein Amulett oder irgendwie sowas. Und dann, als er den dann wieder machte und dann so einmal drauf und puff, war hörbar im Raum die Enttäuschung. Und das wusste er wahrscheinlich auch und wollte er wahrscheinlich auch so. Ne?
We'll be right back. tanzen wir.
Du geliebte Alma,
tanzen wir.
Du göttliche Urkraft,
tanzen wir.
Tanzen wir und der Himmel ist hier. Tanzen wir,
du geliebte Alma,
tanzen wir.
Du göttliche Urkraft,
tanzen wir.
Tanzen wir
und der Himmel ist hier.
Tanzen wir,
du geliebte Alma,
tanzen wir.
Sag mal, interessant ist ja jetzt den Main, den wir immer gerne ein bisschen zurückdrängen wollen und das ja eventuell mit einem Mantra auch mehr oder weniger gelingt. Also den kann man erst vergessen, wenn der Main, was hast du gesagt?
Rein ist, rein wie so ein Diamant. Weil ein Diamant ist dafür bekannt, dass er vollkommen rein ist in seiner Struktur. Da sind keine Unreinheiten drin. Und das war bei diesem Jahr, das war ein ganz reiner Diamant. Also Diamant steht auch oft für Reinheit und Klarheit und Kraft, weil er ja auch sehr hart ist. Ne? Ja, also lässt sich nicht verformen zum Beispiel. Ne?
Aber welcher menschliche Mind ist schon so rein?
Ja, das ist also auf der geistigen Ebene entspricht das dem Sattva. Element, ne? Das steht für Reinheit. Es gibt Sattva, Rajas und Tamas, das sind die drei Gunas, die drei Qualitäten. Und wenn die sich im Geist äußern, dann ist Rajas Unruhe, Tamas ist Trägheit und Sattva ist reine Harmonie. Ne? Und das heißt, wenn wir in die Erleuchtung kommen wollen, in die Gottesverwirklichung oder Selbstverwirklichung, Moksha wird das hier auch genannt, dann müssen wir sehen, dass das Sattva-Element vorherrscht. Nicht? Weil mit Rajas und Tamas haben wir eine Blockade gegenüber dem Einströmen des Göttlichen. Dann können wir da nicht voll reinkommen. Nicht? Deswegen ist es wichtig, sich im Einklang mit dem Dharma zu verhalten. Also das Verhalten ist wichtig, weil das Verhalten, das bringt uns noch nicht in die Erleuchtung, aber es bringt das Sattva. Ja? Wir kommen in Einklang mit Sattva, mit der göttlichen Ordnung, die besteht aus reinem Sattva sozusagen, ne? Reiner Harmonie, ne? So die reine Liebesordnung ist das. Ne? Und wenn wir da mit eins sind, dann kann die göttliche Gnade irgendwann tück machen, ja? Und dann sind wir auch jenseits von Sattva noch, ne? Dann sind wir ganz auf der absolut göttlichen Ebene und ganz eins damit, dann sind wir ganz jenseits der drei Gunas, heißt es auch in der Bhagavad Gita zum Beispiel.
Also das können wir nie durch Anstrengung, sondern das kann dann nur durch Gnade.
Ja, ja, also diese Reinigung, ne, dass wir immer mehr in Einklang mit Sattva kommen, dazu braucht es zweierlei. Einmal unsere, so habe ich es von Swami verstanden, ne, so. Einmal unsere Bemühung, ne, dass wir also an uns arbeiten und uns versuchen, gemäß seiner Lehre zu verhalten. Und gleichzeitig braucht es seinen Segen und seine Gnade, weil nur er kann sehen, wo noch Unreinheiten in uns sind. Und wenn wir sagen, du, bitte löse alle Unreinheiten auf, dann hat er die freie Bahn, um es zu tun. Wenn wir aber denken, das schaffe ich schon alleine, dann hält er sich vornehm zurück und alleine schaffen wir das aber nicht. Das geht nicht, ne? Weil die göttliche Kraft ist die Kraft der Selbstregulation und die ist immer perfekt. Und wir haben immer nur einen begrenzten Überblick und alleine schaffen wir es nicht, aber wir müssen uns trotzdem bemühen, so gut wir können. Also das beides, eigene Bemühung und die Gnade, das beides zusammen kann unseren Geistern so reinmachen, dass irgendwann das Göttliche dann voll einziehen kann sozusagen, dass wir voll damit verschmelzen. Bei dem Interview erinnere ich mich noch daran, dass er unter anderem die Frage gestellt hat an uns alle, was ist mehr oder größer, die 1 oder die 9? Ne? So. Und dann war also, weiß ich nicht mehr, was wir geantwortet haben, aber sagen wir, die Auflösung war die 1, weil 1 plus 1 plus 1 plus 1 und so weiter ergibt die 9, also die 9 ist in der 1 enthalten, ne? Und insofern ist sie die größere, ist die ursprünglichere. Ne? Das ist, entspricht dem Göttlichen, ne? Was nur eins ist. Und die 9 entspricht praktisch der Vielfalt der Welt. Und das Göttliche ist dem ist überlegen. Ne? Das ist also das Ursprünglichere. Ja, und so hat er, glaube ich, noch Verschiedenes gesagt. Manchmal, ich glaube in dem Interview auch, hat er seine Handfläche so gezeigt, ne? Uns allen. Und zwar, was ist das? Ne? Oder, und dann, oder was ist da drin? Ne? So, ne? Nichts, sagt er, nothing. Ne? So, was seht ihr da? Nothing. Und dann hat er gesagt, ja, nothing ist richtig, aber it's also everything. Es ist nichts und alles zugleich. Ne? Also das Göttliche hat nichts konkret in sich, ne? Keine Einzelheiten, aber alles gleichzeitig praktisch. Ne? Also die Fülle scheint leer zu sein und ist gleichzeitig die Fülle selbst. Also hat er uns also auf verschiedene Weise Unterricht gegeben. Das ist das, was mir gerade noch so einfällt. Und später in einem anderen Interview hat er mich einmal in den zweiten Raum gerufen, mit anderen zusammen. Wir waren vielleicht 5, 6. Ne? In Puttaparthi, da gibt es ja so 2 Räume. Der erste ist ein bisschen größer, da passen vielleicht so 20 Leute rein und er dann auf dem Sessel. Und in dem zweiten dahinter vielleicht noch 6, 7 passen da vielleicht hin. Und da durfte ich also mit in den zweiten und mit 5, 6 anderen. Und dann irgendwann hat er mich gefragt, what are your plans? So, und ich hatte schon vorher, als wir noch auf der Veranda saßen und warteten, dass wir reingerufen werden in den ersten Interviewraum, hatte ich mir überlegt, was sagst du, wenn er dich fragt, what do you want, hat er meistens gefragt. Also mittlerweile, das war jetzt also schon später, kannte ich so ein bisschen was davon. Und was sagst du denn dann? Und dann hatte ich so gedacht, wenn ich so eine Standardantwort gebe, die so aus dem Buch ist, so ich will Moksha, ne, ich will Gottes verwirklichen und so, das ist so auswendig gelernt, ne? Da reagiert er meistens nicht gut drauf. Spür doch mal, was ist denn lebendig in dir eigentlich? Was willst du, was ist da wirklich lebendig? Was willst du denn wirklich? Und dann habe ich gedacht, ja, ich will ihn eigentlich glücklich machen. Ne? So, das ist eigentlich so was wirklich, was ich spüre auch, was ich wirklich fühle und nicht nur vom Kopf her denke. So, also hatte ich gedacht, wenn er mich das fragt, ne, dann sage ich das. So, also doch wieder was vorbereitet, aber gut. Und also jetzt kam man nicht mit der Frage, what do you want, sondern what are your plans, was mich erstmal überrascht hat natürlich. Ja, sagte ich, Pläne, und ich hatte eigentlich gar keine Pläne. Ne? Und da habe ich gedacht, ich sage dasselbe jetzt. Ne? Habe ich gesagt, I want to make you happy. Ne? So, und jetzt, das war jetzt interessant, die Antwort von ihm, er saß auch da auf seinem Stuhl, er sagte zunächst, yes. Dann macht er eine Pause. Ne? Yes. Und dann, be always happy. Macht er wieder eine bedeutsame Pause. Und dann sagt er, what is real happiness? Das war jetzt wieder eine Frage an mich gerichtet. Und ich überlege und mir fällt wieder nur eine gelesene Standardantwort ein. Ich wollte, war kurz davor, die zu sagen. Und die Standardantwort war, to be without desires, ne? Ohne Wünsche sein. Das ist real happiness, das hatte ich irgendwo gelesen. Aber das war wirklich vom Kopf her und nicht gefühlt. Und bevor ich sowas auswendig Gelerntes daherplappern konnte, gab er die richtige Antwort schon selber und sagte, Union with God. Auch eine seiner Standardsätze kennt ihr bestimmt, aber ich hatte es nicht parat gehabt in dem Augenblick. Und dann habe ich also nach diesem Interview, habe ich mir dann überlegt, was das eigentlich alles bedeutet. Mehr haben wir gar nicht gesprochen.
Kannst du das für unsere deutschen Hörer noch eben mal kurz in Deutsch sagen, weil nicht alle sprechen so gut Englisch.
Ja, okay. Also yes heißt ja, ne? Das kennen die meisten wahrscheinlich schon. Dann be always happy heißt sei immer glücklich. Und dann das letzte, union with God heißt Vereinigung mit Gott. Genau. Also, und da habe ich mir hinterher überlegt, Gott sagt nie etwas, für mich ist er ganz eindeutig Gott in Person, ne? Das wurde ja schon deutlich. Gott sagt nie etwas nur so zur Unterhaltung oder so. Also, wenn er nur so ein paar Worte zu mir sagt, mehr Worte hat er nicht zu mir gesagt da in diesem kleinen Interview, dann muss jedes Wort eine Bedeutung haben. Habe ich mir überlegt, welche. Soll ich das noch ausführlich erklären?
Na klar.
Also yes, ne? Ich hatte ja gesagt, I want to make you happy. War eine Bestätigung, dass das eine gute Idee ist, sag ich mal. Ja? Ne? Dass das also eine gute Absicht ist von mir und dass ich dabei bleiben soll. Ne? Es heißt aber für mich gleichzeitig auch, das ist meine Interpretation, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Sichtweisen, auch, dass ich immer Ja sagen soll zu allem, was geschieht in meinem Leben. Ja, also einfach mit der Grundeinstellung, dass alles, was geschieht im Leben, immer durch Gottes Willen geschieht, weil es gibt in Wirklichkeit nur den einen göttlichen Willen. Es gibt die anderen Willen, unsere einzelnen, nur scheinbar, als Spiel, aber nicht wirklich. Das heißt, alles, was geschieht, alles, was wir tun, ist immer durch den göttlichen Willen gesteuert. Und wenn wir uns ganz dem göttlichen Willen hingeben, so nach dem Motto, dein Wille geschehe, dann sagen wir immer Ja zu allem, was uns geschieht. So in dieser Geschichte vom König und den Minister, ne, der immer sagte, auch das ist gut für mich, ne? Das ist gut für mich oder das ist gut für dich. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt.
Erzähl.
Soll ich die noch erzählen? Also ich erzähle sie möglichst kurz jetzt. Ja? Vor langer, langer Zeit gab es mal einen König, der hatte einen sehr weisen Minister. Er hatte wahrscheinlich mehrere, aber das war sein weisester, sein Lieblingsminister. Und der hatte die Gewohnheit, bei jeder passenden und aus dem Blickwinkel des Königs gesehen auch unpassenden Gelegenheit zu sagen, das ist gut für mich oder wenn es um jemand anders ging, das ist gut für dich. Also auch, wenn irgendwas Schlimmes passierte, sagte der immer, das ist gut für mich. Ne? So, und der König dachte, der spinnt ein bisschen, aber macht nichts, sonst ist er ganz weise und tolerierte das. Bei einer Gelegenheit schnitt sich der König bei einem großen Fest in den Finger und schnitt sich die Fingerkuppe von einem Finger ab. Ne? Die hing dann nur noch an so einem Hautfenster. Alle waren erschrocken, nur der Minister nicht, der sagte, das ist gut für dich. Und da platzte dem König der Kragen und er sagte, jetzt reicht's. Ich schneide mir hier den Finger ab und blute hier schweinisch. Und du machst dich lustig über mich. Ne? Also ab ins Gefängnis mit ihm. Der Minister wurde ins Gefängnis geworfen. Und am nächsten Tag, als der König irgendwie unruhig war, ging er auf Yacht mit seinen Leuten und ritt. Was ist los?
Der Minister hatte gesagt, als er ins Gefängnis geworfen wurde, das ist gut für mich.
Ja, das habe ich ganz vergessen und das ist wesentlich. Danke, dass du das noch ergänzt. Und der König dachte, ja, jetzt spinnt er doppelt, ne? Jetzt im Gefängnis, was soll daran gut sein? Ne? Und am nächsten Tag, wie gesagt, war der König sehr unruhig, konnte sich nicht auf seine Regierungsgeschäfte konzentrieren, sagte jetzt, ich muss mich ablenken, lass uns auf die Yacht reiten. Das waren alle gute Reiter, ist also los, hat sich irgendwie vergaloppiert hinter irgendeinem Wild her und irgendwann war er ganz alleine da im Dickicht und ist dann alleine durch und auch ohne Pferd, das war auch mittlerweile weg, hat sich dann irgendwann, weil er erschöpft und müde und durstig war und so weiter, unter einen Baum gelegt, ist eingeschlafen und in der Zeit, wo er da schlief, kam ein kleiner Trupp Eingeborener vorbei, die suchten gerade ein Opfer für ihr Stammesfest, wo der Stammesgöttin ein Menschenopfer gebracht werden musste, einmal im Jahr musste das immer sein, um sie zu versöhnen. Dann sahen die diesen schmucken Mann da, ne, so edel angezogen und so, da liegen und dachten, den hat uns unsere Stammesgöttin geschickt, damit wir ein Opfer für sie haben. Das passt ja gut, brauchen wir nicht weiter zu suchen. Und dann haben sie den also dann mitgenommen und ihrem Priester ausgehändigt und der hat ihn dann erstmal abends, war das jetzt schon eingesperrt und am nächsten Morgen, kurz bevor es losgehen sollte, und nochmal untersucht. Und dann sah der, dass er da einen Verband hatte da mit dem Finger. Und dann macht er den ab, sieht, da fehlt eine Fingerkuppe. Dann sagt er, oh Mann, gerade noch rechtzeitig entdeckt, da wäre uns unsere Stammesgöttin bitterböse bis an unser Lebensende und würde sich schrecklich rächen, wenn wir ihr ein fehlerhaftes Opfer bringen. Also haben sie den wieder losgelassen, der ist nach Hause, hat erstmal auf dem Rückweg gedacht, der Minister hatte doch recht, ne? Das war tatsächlich gut für mich jetzt, sonst wäre ich geopfert worden, dann wäre es mit meinem Leben zu Ende. Hat erstmal den Minister aus dem Gefängnis rufen lassen und sich entschuldigt, sagte, ist schon gut, ne? Das war schon in Ordnung. Und dann hat der König aber gesagt, sag mal, also bei mir verstehe ich das ja jetzt, dass es wirklich gut für mich war, ne? Auch wenn das vorher sehr unangenehm war mit dem Finger. Das hat mir das Leben gerettet. Aber wieso, du hast gesagt, es ist auch gut für mich, als ich dich ins Gefängnis habe werfen lassen. Wieso soll das denn gut gewesen sein? Es ist doch nicht so sehr kalt und feucht und unangenehm in unseren Gefängnissen hier. Und man wird auch unfreundlich behandelt. Wieso war das denn gut? Das kann ich noch nicht einordnen. Daraufhin dachte der Minister ein bisschen nach und sagte dann, weißt du, ich muss ja immer an deiner Seite sein, weil du mich so schätzt. Ne? Also auch auf der Yacht wäre ich bei dir gewesen, also auch unter dem Baum. Mich hätten sie mit gefangen genommen und da ich unversehrt war, hätten sie mich dann geopfert. Also hat mir das Leben gerettet, dass du mich hast ins Gefängnis werfen lassen. Also das ist sozusagen Swamis Standardgeschichte, die er oft erzählt hat in verschiedenen Reden, womit er zeigt, alles ist Gottes Wille. Alles, was geschieht, ist gut, auch das, was erstmal schmerzlich und unangenehm ist. Und für mich war dieses Ja, dieses eine Wort Ja in dem Interview, war für mich, sage ich mal, ein Hinweis, dass ich das als mein Mantra nehmen sollte. Ich soll zu allem Ja sagen, alles bejahen, also alles wohlwollend und positiv akzeptieren, was mir zustößt im Leben. Also so habe ich es nachher interpretiert, für mich auf jeden Fall.
Und das hast du auch nie bereut? Oder hast du einmal gedacht, an einer Stelle, na, hätte ich doch lieber nicht Ja gesagt?
Nein, also es ist mir nicht immer so gelungen. Ne? Also ja, ne? Manchmal gibt es Sachen und sagt man, ne? Und so ähnlich wie der König auch in der Geschichte. Nicht, dass es jetzt immer leicht und locker ging, aber bereut habe ich es nie. Ne? Also und vom Verständnis her ist es auch immer klar gewesen, nur vom Gefühl her ging es nicht immer so leicht. Ne? Nee, also das fand ich ein sehr... sehr, sehr schöne Unterstützung von ihm, weil dadurch war sein Segen dabei, ne? Dass es also auch leichter geht.
Jedenfalls gilt Swami heute mein Dank, dass du, als ich mit der Bitte nach dem Gespräch kam, gar nichts anderes als Yes sagen konntest. Aber die Uhr tickt ohne Erbarmen und 60 Minuten sind schon wieder um. Auf den zweiten Teil des Gesprächs müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich nun leider etwas gedulden. Den werden wir in einer der nächsten Sendungen ausstrahlen. Danke erstmal für heute, Mira und Konstanz, und wir sind gespannt auf die weitere Erläuterung von Swamis Satz Yes, be always happy. Und vielleicht habt ihr auch noch ein paar mehr Erfahrungen mit Swami gehabt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum nächsten Mal Evelyn Seliger. Mhm.